Ja, also wir können anfangen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Herzlich willkommen alle und schön, dass du da bist. Unser heutiger Gast ist Jakob Wiebe vom Männergebetsbund Deutschland und er wird uns heute die Predigt halten. Sein Thema ist das Geheimnis des Glaubens. Ja, wir möchten unseren Herrn einladen und feiern diesen Christustreff im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte euch grüßen mit der Losung vom Losungstext für heute. Er steht im Psalm 42, Vers 9. Am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Im Neuen Testament dazu aus Matthäus 14 steht, als Jesus das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Aus dem Text wird eigentlich deutlich, wie wichtig das Gebet für uns ist. Ja, das wollen wir nachher auch anschließend tun.
Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam still werdet zum Gebet. Herr Jesus, wir haben es gerade gesungen. Wir dürfen uns in deinem Namen treffen und das möchten wir gerne tun. Du hast uns die Erlaubnis, die Vollmacht dazu gegeben, dass wir in deinem Namen uns versammeln dürfen. Und wir möchten dich loben mit unseren Liedern. Wir möchten dich loben mit unserem Herzen. Und ich danke dir, dass du uns hier so in unserem Land, in unserer Gegend so bevorzugt beschenkt hast. Ich danke dir, dass wir hier im Frieden leben dürfen, dass wir hier einen Raum haben, den wir füllen können, wo es noch Platz hat, wo wir noch Leute einladen können. Ich möchte dir Danke sagen, Herr Jesus, dass du uns die Freiheit gegeben hast, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dein Wort hören dürfen. Und da möchten wir heute unsere Herzen, unsere Ohren aufmachen und möchten gespannt sein, was der Jakob uns heute in deinem Namen zu sagen hat. Und Herr Jesus, wir möchten auch unsere Herzen und uns selber öffnen und möchten uns bereit machen, uns von dir ins Herz hineinsprechen zu lassen. Und wir möchten bereit sein, dass du uns sendest und dass das, was wir heute hören, uns in der kommenden Woche begleitet und dass es Konsequenzen in unserem Leben hat. Danke, Herr, für deine Gegenwart, für unsere große Gemeinschaft heute Abend. Danke, dass du da bist. Amen.
Guten Abend. Ich freue mich sehr, wieder mal hier in dieser Runde dabei sein zu dürfen. Letztes Mal waren wir ja unten am Grillplatz und ich habe es immer noch sehr lebendig vor Auge. Freue mich, dass ich wieder eingeladen wurde. Das ist ja mein gutes Zeichen, dass ich nicht alles kaputt gemacht habe, schlecht gemacht habe. Ich habe viele Jahre mit der KEB gearbeitet, Kinder-Evangelisationsbewegung in Osteuropa, zuerst 10 Jahre in Bulgarien, dann war ich 10 Jahre Leiter für Russland, Georgien und Armenien und dann nochmal 16 Jahre Leiter für Osteuropa und bin jetzt seit ein bisschen mehr wie einem Jahr der Leiter vom Männergebetsbund. Der Männergebetsbund möchte deutsche Missionare in die Wohnstuben bringen, möchte ich mal so sagen. Es gab ja schon viele Jahre die Frauengebetsbewegung, früher DFMGB, jetzt FGB. Das war eine Bewegung, die war schon am Ende vom 19. Jahrhundert entstanden, aber im letzten Jahrhundert, 1996, entstand dann der Männergebetsbund, hier nicht weit weg von uns in Nürtingen. Und dieser Gebetsbund, der möchte deutsche oder von Deutschland ausgesandte Missionare unterstützen, vor allem durch Gebet. Wir organisieren Gebetstreffen, wir organisieren verschiedene Treffen, also Missionskonferenzen, wo wir dann Missionare einladen, die Gemeinden einladen und versuchen eben, in meinem Fall, die Männer zu ermutigen, einmal im Monat 1 bis 1,5 Stunden dem Herrn zu geben für Gebet, für die Missionare. Wir betreuen jetzt 80 Missionsehepaare oder es gibt auch ein paar davon, sind ledige Männer. Also insgesamt ungefähr 150 Missionare und Missionarinnen im weltweiten Dienst aus 25 verschiedenen Missionswerken, die eben ganz verschiedene Arbeiten tun. Manche arbeiten sozial, manche arbeiten evangelistisch, manche arbeiten in offenen Ländern, manche arbeiten in sehr geschlossenen, schwierigen Ländern. Und wie gesagt, wir möchten, dass deutsche Männer für deutsche Männer beten. Und es wäre wunderbar und schön, wenn vielleicht auch hier mal in Donnstetten so ein Gebetskreis entstehen könnte, würde. Wir haben einen in Bayersbronn, wir haben einen in Pfalzgrafenweiler, wir haben einen hier in Spielberg und so weiter, aber es gibt noch meines Wissens keinen MGB-Gebetskreis. Ich weiß, ihr betet auch für andere Sachen und auch in anderen Gruppen, aber eben kein MGB. Wer da Interesse hat, Informationen braucht, kann gerne auf mich zukommen. So, jetzt habe ich genug erzählt von mir. Jetzt will ich mal eine Geschichte erzählen für euch Kinder. Und zwar handelt die Geschichte auch von einem Jakob, also nicht von mir. Zufällig heißt der Mann, der junge Mann, auch Jakob. Jakob liebte Rechnen. Das war sein Lieblingsfach. Aber an diesem Morgen konnte er während seiner Rechenstunde gar nicht daran denken, weil er wusste, was nach Rechnen kommen würde. Nach Rechnen würde Sportstunde kommen und Jakob hasste Sport. Er mochte Sport nicht. Und heute war ein besonders schwieriger Tag, weil heute mussten sie Handstand üben. Und Jakob hatte schon so oft probiert, den Handstand zu machen. Aber es klappte einfach nicht. Und er hatte schon die ganze Nacht nicht schlafen können und hat gedacht, wie mache ich das bloß? Und allein schon der Gedanke an diese Stunde, die raubte ihm die ganze Ruhe und so weiter. Und er konnte gar nicht rechnen. Und dann klingelt auch schon die Glocke. Und die Pause kam und Jakob wusste, jetzt muss ich in die Sporthalle, muss dort eben diesen Handstand zeigen. Und er wusste, ich packe es nicht. Und vor allem hatte er ganz große Angst vor Kevin, weil Kevin war unheimlich sportlich. Kevin konnte alles machen. Aber Kevin war auch unheimlich garstig. Und Kevin hat mir schon ganz oft über ihn gelacht und ausgespottet und immer gepikst und so weiter. Und Jakob dachte, wenn der Kevin heute dabei ist, dann macht er bestimmt wieder sich lustig über mich und lacht mich aus und so weiter. Und allein der Gedanke daran macht ihm schon ganz große Angst. Und der Jakob packte sein Mäppchen zusammen. Und während er so sein Mäppchen zusammenpasst, packte der Phil seinen Blick auf die Außenhaut des Mäppchen. Dann hat er seine Mutter einen Aufkleber drauf getan. Da stand nämlich drauf: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und Jakob wusste, das hat Jesus gesagt. Und so hat Jakob ganz schnell gesagt: Herr Jesus, ich habe so Angst vor dieser Stunde, aber hilf du mir. Und mehr Zeit hat er gar nicht zum Beten. So ging er rüber in die Sporthalle, alle zogen sich um und viele freuten sich. Da waren seine Schulkameradinnen, die Anna und die Sophia und die anderen Mädchen. Und auch der Kevin war da. Und zuerst musste die Anna das zeigen. Und die Anna konnte das einfach so mit links. Ja. Die lief an, die sprang und stand kopfüber. Und dann kam die Sophia dran. Und auch sie machte das einfach so mit links. Und die Zahl der Kinder vor Jakob wurde immer kleiner und weniger und so weiter. Und Jakob wusste, bald bin ich dran. Bald muss ich Kopfstand machen. Und er hatte ganz großen Bammel. Und da war Kevin dran. Und Kevin zeigte sich ganz breitschultig und sagte: Ich zeige euch jetzt, wie man so einen Handstand macht. Und er lief nach hinten, er nahm Anlauf, er lief nach vorne, er hüpfte und sprang über den Kopf hinaus und fiel auf den Boden. Und schrie ganz laut: Aua, er hat sich die Schulter verletzt. Und da saß er dann da und rieb sich die Schulter und weinte ganz bitter. Und Jakob fand das so lustig, er wollte schon richtig loslachen, wie der große, clevere, sportliche Kevin einfach so niederplumpst und auf dem Boden lag. Und dann dachte er, nee, das würde Jesus nicht machen wollen. Und dachte er, was kann ich machen? Und da sah er den kleinen Kevin da sitzen in der Ecke, gar nicht mehr so stark und so stolz, wie er bis jetzt war. Und ganz leise ging er zum Kevin und sagte: Kevin, das tut mir schrecklich leid, was dir passiert ist. Und der Kevin guckte ihn so ein bisschen an und sagte: Du lachst dich über mich? Nein, sagte Jakob, ich lache nicht über dich. Was hätte mir genauso passieren können? Aber sagt der Kevin, ich lache doch immer über dich, mach mich lustig über dich. Und Jakob wusste nicht, was er sagen sollte. Er sagte einfach nur: Ach Kevin, weißt du was, komm, vergessen wir es. Und dann rief der Lehrer, sagte: Jakob, jetzt bist du dran mit dem Kopfstand. Und plötzlich war Jakob wieder voll da. Er dachte: Was mache ich jetzt bloß? Wie mache ich das? Weil ich schaffe das bestimmt nicht. Und er ging auf die Anlaufspur und er nahm Anlauf und er lief nach vorne und er wollte Anstand machen und er merkte, er verliert das Gleichgewicht. Und plötzlich spürte er, wie jemand ihm half, wie jemand sein Bein hielt. Und er guckte nach links und da sah er Kevin stehen. Und Kevin sagte: Komm, ich helfe dir. Ich zeige dir, wie es geht. Und so konnte Jakob seinen Handstand machen. Und da stand er da und war stolz wie Oscar, dass er endlich mal einen Handstand machen konnte. Und ab diesem Tag waren Jakob und Kevin die besten Freunde. Sie gingen gemeinsam nach Hause und Jakob konnte ihm erzählen, dass er Jesus kennt. Und er lud ihn ein zur Kinderstunde. Und das war so schön. Und Jakob merkte: Gott hat gesagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und weißt du, dafür mache ich auch dir Mut. In der Schule, zu Hause, einfach zu Jesus zu reden, zu sagen: Herr Jesus, ach, da habe ich auch Angst. Vielleicht sind das andere Sachen wie bei Jakob, andere Situationen, andere Probleme. Und du weißt oft nicht, mit wem du reden kannst. Mit Jesus kannst du immer reden. Bei Jesus kannst du dir immer alles sagen. Und Jesus wird nicht immer so helfen wie bei Jakob, aber Jesus hat gesagt: Fürchte dich nicht, ich helfe dir.
Ja, wir hören den Predigttext für heute. Er steht in Josua 21, das ist der letzte Teil, der Abschnitt, und dann geht es in Josua 23 weiter. Ich lese aus Hoffnung für alle: Gott hat Wort gehalten. So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, wie er es ihren Vorfahren versprochen hatte. Sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Kein Versprechen des Herrn blieb unerfüllt. Alles war eingetroffen. Jetzt geht es weiter. Josuas letzte Mahnungen an die führenden Männer Israels. Seit langer Zeit lebten die Israeliten nun in Ruhe und Frieden. Der Herr sorgte dafür, dass die Völker ringsum sie nicht bedrohten. Josua war inzwischen sehr alt geworden. Eines Tages rief er die führenden Männer Israels, die Sippenoberhäupter, die Richter und Beamten zusammen. Er sagte zu ihnen: Ich bin schon sehr alt und werde bald sterben. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr mit allen Völkern in dieser Gegend gemacht hat. Er selbst, der Herr, euer Gott, hat für euch gekämpft. Und das tut er bis heute. Erinnert euch nur, wie ich das Land zwischen dem Jordan im Osten und dem Mittelmeer im Westen euren Stämmen durch das Los zugeteilt habe. Viele Völker habe ich hier besiegt. Einige sind zwar noch übrig geblieben, doch der Herr, euer Gott, wird auch sie verstoßen und vertreiben. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, wie er es versprochen hat. Seid fest entschlossen, alles zu befolgen, was im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben ist. Weicht kein Stück davon ab, vermischt euch nicht mit den Völkern, die noch in eurem Land wohnen. Nehmt die Namen ihrer Götter nicht in den Mund und schwört nicht bei ihnen. Dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Haltet dem Herrn, eurem Gott, die Treue, wie ihr es bis heute getan habt. Der Herr hat große und mächtige Völker euretwegen vertrieben. Niemand konnte euch standhalten. Ein einziger von euch verjagt 1000 Feinde. Denn der Herr, euer Gott, kämpft selbst für euch, wie er es versprochen hat. Liebt den Herrn, euren Gott, bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um euer Leben. Wenn ihr euch von ihm abwendet und euch mit den Völkern einlasst, die noch in eurem Land sind, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und vermischt, dann wird der Herr, euer Gott, diese Völker ganz gewiss nicht mehr aus eurem Land vertreiben. Dann werden sie für euch zum Fallstrick. Sie werden euch quälen wie Peitschenhiebe und wie Dornenzweige, die man euch ins Gesicht schlägt. Am Ende wird keiner von euch in diesem guten Land bleiben, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Bald werde ich sterben, denn jedes Leben geht einmal zu Ende. Dann nehmt euch zu Herzen, was ihr erlebt habt, und denkt immer daran, kein Versprechen des Herrn, eures Gottes, blieb unerfüllt. Alles ist eingetroffen, aber genau so, wie der Herr, euer Gott, jedes Versprechen gehalten hat, so wird er auch jede Drohung wahrmachen, wenn ihr den Bund brecht, den er mit euch geschlossen hat. Wenn ihr anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird sich der Herr voller Zorn gegen euch wenden und euch bald aus dem Land vertreiben, das er euch gegeben hat.
Ich habe die ersten 15 Jahre meines Lebens in Kirgisistan oder Kirgisien verbracht. Mein Zimmer, das ich mit meinen Brüdern teilen durfte, schaute immer auf die Berge. Wunderschöne Berge, die Ausläufer des Himalayas, so mit 3.500 Meter und höher. Der höchste ging bei uns bis auf 5.000 Meter. Das war die Zeit des Kommunismus. Wir hatten ja keine Gemeindehäuser. Wir trafen uns bei uns zu Hause in unserem Haus. Und dann, das war allerdings sehr gefährlich. Und so sind wir oft in die Berge ausgewichen und hatten dort in den Bergen unsere Treffen. Unsere Jugendtreffen, unsere Kindertreffen, unsere Erwachsenentreffen, unsere was auch immer. Und so habe ich seit meiner Kindheit eine unheimliche Liebe zu Bergen. Ich liebe Berge. Es ist einfach tief in meinem Inneren verwurzelt. Und in den 36 Jahren unserer Ehe ist das jedes Jahr eine ganz große Diskussion. Wo machen wir Urlaub? Ja, meine Frau liebt Wasser. Meine Frau möchte Meer sehen. Ich finde, das Wasser im Meer ist genauso nass wie meine Dusche. Deswegen muss ich nicht wegfahren. Aber die Berge sind überall anders. Und einer meiner Lieblingsberge ist der Niesen bei Thun. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, wer schon mal oben gewesen ist. Der Sentis ist schon zweitbester Berg im Osten der Schweiz. Aber ich finde, der Niesen ist einfach einmalig. Er wird auch als die Pyramide von Thun bezeichnet. Ein Berg, der einfach so da steht, von allen Seiten frei. 2362 Meter hoch. Wenn du oben bist mit einem unheimlich schönen Panorama, 360 Grad, du siehst das Ahrental, du siehst den Thuner See, du siehst die ganze Alpenkette und so weiter. Der Aufstieg ist genau 1670 Höhenmeter. Das ist eine Mordstour. Weil der Aufstieg direkt von der Station anfängt und ist steil. Du läufst und läufst zuerst durch den Wald. Die mittlere Station ist genau 1000 Meter höher wie die untere Station. Und dann geht es nochmal 680 Meter weiter hoch durch steiniges Gelände. Und einerseits denke ich immer, was haben Menschen daran, sich so zu morden, sich so zu quälen, um da hochzulaufen. Ich habe mal mit meinen drei Söhnen die Tour gemacht und die ersten 150 Höhenmeter haben meine Söhne nur gemeckert. Papa, wir wollen zurück. Papa, bring uns zum McDonald's. Papa, mach das. Papa, wir wollen das nicht. Aber irgendwann hat dann mein damals Jüngster, der Christoph, Feuer gefangen und er war plötzlich so 150 Meter immer vor uns. Und ich musste immer schreien, Christoph, komm zurück. Christoph, warte. Er war damals 8 oder 9 Jahre alt. Und dann kommst du nach oben, verschwitzt, kaputt, mit Blasen, erschlagen vom Aufstieg, je nachdem, wie das Wetter war. Oft hast du ja dann 3 Wetterzonen während des Aufstiegs zwischen Sonne und Regen und Wind und so weiter. Und dann wirst du belohnt, belohnt von einem unbeschreiblichen Erlebnis. Für mich, für meine Frau ist eine Katastrophe. Ja, für meine Frau ist das ein Weltuntergang, da hochzulaufen. Hat sie noch nie gemacht. Als ich so diese Predigt vorbereitete, kam mir das Bild vom Niesen. Josua steht auf dem Höhepunkt seines Lebens. Ein langes Leben mit vielen, vielen Schwierigkeiten ist hinter ihm. Er ist alt. Er ist sehr alt. Und er weiß, es geht bald hinüber ins andere Leben, zu Gott. Und so versammelt er seine Menschen, seine Bewohner, damals seine Nachfolger, und er gibt ihnen diese Rede hier in Josua 23. Ich finde das eine faszinierende Rede. Josua verabschiedet sich von den Menschen und er möchte ihnen helfen, er möchte ihnen zeigen, wie sie als Menschen von damals, man kann es ja nicht als Christen bezeichnen, Christen bezeichnen man die Gläubigen erst nach Christus, also nachdem Christus hier war. Aber es waren Menschen, die an Jesus, an Gott glaubten. Und Josua war einer von diesen Treuen, die ein Leben lang Gott gedient hatte. Und er möchte, dass die Menschen, die nach ihm kommen, genauso Gott treu dienen und genauso mit Gott leben können. Ich habe das Thema darüber gestellt, wie kann ich mein christlichen Leben gestärkt werden, so rum. Das war das Thema von Josua. Das Anliegen von Josua, wie konnten die Menschen von damals im Glauben gestärkt werden? Er macht das in 3 verschiedenen Phasen. Ich habe das Kapitel 21 werde ich überspringen, weil das ist so eine geschichtliche Zusammenfassung dessen, was Gott in diesen Jahren getan hatte. Aber in Kapitel 23, da greift Josua nochmal diese geschichtliche Komponente in seiner Rede zusammen. Der Roland hat ja schon den Text gelesen, Kapitel 23. Deswegen werde ich jetzt nur einzelne Aspekte rausnehmen. Wie können wir uns im christlichen Glauben gestärkt werden? Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Bild vom Niesen. Wenn ich so diesen Berg hinaufsteige, und immer so nach vorne gucken. Das ist ja so, dass der Weg nach oben nie geradeaus geht. Das habe ich als junger Mann mal probiert. Ja, ich dachte, der schnellste Weg ist der Weg nach vorne. Und ich musste sehr schnell lernen, das geht nicht. Ich war ziemlich bald in der Sackgasse. Sondern du läufst manchmal total in falsche Richtung, vom Gefühl her. Ja, der Berg ist vorne, du läufst nach links oder nach rechts. Ja, und du scheinst nicht voranzukommen. Und du hast das Gefühl manchmal für Stunden, dass du vor deinen Augen nur noch Steine siehst. Ja, du stapfst da hin und her. Und ich habe mir in meinem Leben das zur Aufgabe gemacht, zum Ziel gemacht, immer wieder mal stehen zu bleiben und zurückzublicken. Und da staune ich jedes Mal, was ich schon geschafft habe. Ja, auf dem Weg zum Niesen, da läuft man also zwischen der unteren Station und der mittleren Station ziemlich fast immer durch den Wald. Die Bäume werden manchmal immer kleiner und kleiner und trotzdem, du hast Wald vor dir. Baumstämme. Aber zwischendurch kommen so Lichtungen. Und da bleibe ich meistens stehen und ich schaue runter und ich sage, wow, das hast du schon geschafft. Da unten warst du vorhin. Und das ist noch gar nicht so lange her, eine halbe Stunde. Und jetzt bist du schon da und da. Und das macht Josua hier genauso. Mein erster Punkt heißt, schaue zurück und staune über das, was Gott in deinem Leben getan hat. In den Versen 1 bis 5, da schaut Josua zurück auf sein Leben. Und er spricht davon, was Gott alles in seinem Leben getan hatte. Wie Gott gewirkt hatte. Wie ich schon sagte, das Leben von Josua war nicht einfach. Als junger Mann war er schon mal an den Grenzen vom verheißenen Land gewesen. Und wir kennen ja die Geschichte, als Moses 12 Männer ausschickte, um das Land auszukundschaften. Und diese Männer waren dann 40 Tage im Land. Sie haben das Land durchkreuzt vom Süden zum Norden, vom Westen zum Osten. Und sie hatten das Reichtum des Landes gesehen. Und sie kamen zurück mit diesen wunderbaren Früchten, mit diesen Erzeugnissen dieses Landes. Und sie erzählten von dem Reichtum des Landes. Aber 10 dieser Männer, die sahen das andere. Die sahen die Probleme. Die sahen die Feinde. Die sahen das Überwindliche, die Gefahren. Und sie haben das Volk Israel überredet, nicht zu gehen, zu bleiben. Und so musste Josua wegen dieser Männer 40 Jahre Umweg auf sich nehmen. Weil andere versagt hatten, musste auch er mitgehen. 40 Jahre durch die Wüste laufen. Ich war mal während meiner Bibelschulausbildung 4 Monate in Afrika, in der Wüste. Und wir sind dann so für 2 Wochen hochgefahren in den Norden, ganz im Norden von Kenia. Und ich sage Ihnen, ich sage euch, mir hat's gereicht. Josua musste 40 Jahre durch den Sand stapfen, durch Hitze, Entbehrungen, weil andere versagt hatten. Weil andere den Bock geschossen hatten, auf Deutsch gesagt. Ja, weil andere nicht wollten und nicht gehorsam waren. Und trotzdem hat Josua nicht gemeckert. Er hat nicht mit dem Finger auf die anderen gezeigt und hat gesagt, ihr seid schuld, dass es in meinem Leben so schlecht gegangen ist. Die besten Jahre meines Lebens konnte ich nicht richtig leben. Konnte kein Häusle bauen, konnte keine Zukunft aufbauen. Wegen euch, nein. Er schaut zurück und sagt, Gott war groß. Gott war schön. Gott war stark. Und er benutzt hier einige Worte. Euer Gott, er selbst hat euch hergebracht. Wir Deutsche sind ja Weltmeister im Meckern. Ja, wir sehen immer alles gefährlich und schief. Und die Lage ist auch nicht einfach. Die wirtschaftliche Lage, die politische Lage, die ganzen Gefahren, auch jetzt die letzten Hiobsbotschaften, die wir so hören, erleben, manchmal ganz nahe, die sind schon manchmal beängstigend. Ich habe mir vor kurzem Heizöl gekauft. Ich habe vor 1,5 Jahre mir die gleiche Menge Heizöl gekauft. Die kostete damals 24% von dem, was ich jetzt bezahlt habe. Also umgekehrt gesprochen, die jetzige kostete vielmal mehr für die gleiche Menge. Wenn ich zum Kaufland gehe, meistens macht es meine Frau, und ich sehe dann auf dem Kontoauszug, was sie ausgegeben hat, sage ich, was hast du überhaupt gekauft? Was hast du denn ausgegeben? Ja, ich habe immer das Gefühl, dass sie was versteckt von mir. Das Erdbeben, was zurzeit läuft. Ich möchte uns heute Abend, ohne darauf groß einzugehen, eine Aufgabe mitgeben nach Hause. Vielleicht gehst du, und ich mach mal so, bleib ich beim Du heute Abend, vielleicht gehst du mal nach Hause heute Abend, nimmst mal Zettel. Setz dich mal hin an deinen Tisch und sagst, was habe ich in den letzten Jahren mit Gott erlebt? Wo habe ich seine Größe erfahren? Es ist erstaunlich, was wir manchmal zusammenkriegen. Und ich könnte heute stundenlang erzählen von Gottes Größe in meinem Leben. Ich habe auch meine Bewegchen. Und ich verfalle auch ganz oft in dieses Meckern. Meine Frau ist mir da ganz offene Hilfe, sagt sie, guck doch mal positiv. Josua schaut zurück und er sagt, liebe Leute, Gott war groß. Und Israel war noch lange nicht am Ziel. Sie war mittendrin im Kämpfen, im Erobern, im Fertigmachen dessen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie waren noch immer nicht da. Also möchte ich uns eine Aufgabe geben, sagen, geh nach Hause und beantworte folgende Fragen. Wo hast du Gottes Hilfe erlebt? In deinem Leben? Im Leben deines Partners? Deiner Kinder oder Eltern umgekehrt? Die zweite Frage, wie hat Gott dir in diesen schwierigen Situationen geholfen? Heute Morgen erzählte Free Meyer, den viele hier kennen, der ja auch hier in diesem Haus arbeitet. Die Rita, seine Frau, arbeitet ja in einem Missionswerk so nebenbei, hilft da aus. Er erzählte von einem Jungen aus dem Erdbebengebiet, einem islamischen, muslimischen Jungen, der 8 Tage begraben war in der Dunkelheit unter Mengen, Massen von Steinen. Und als er nach 8 Tagen rauskam, man holte ihn raus, man wollte ihm Wasser geben, sagte er, ich habe keinen Durst. Und sie sagten ihm, warum hast du keinen Durst? Sagte er, ja, da kam jeden Tag ein Mann vorbei in weißen Kleidern. Der hat mir Wasser gebracht. Der hat mir Wasser gegeben. Und er kam raus und er sagte, nö, ich muss nichts trinken. Und sagte, das muss der Isa gewesen sein, der persönlich zu mir kam. Oder eine junge Frau, 18-jährige Frau mit einem kleinen Kind, wurde gefunden im Stall neben ihren Ziegen, nachts um 2 bei minus 16 Grad. Mann ist umgekommen, gestorben in Erdbeben. Und sie wurde aufgenommen, wurde ins Auffanglager gebracht. Und man fragte sie, wie geht's dir? Sagt sie, gut. Da war immer jemand bei mir. Vielleicht erleben wir Gott nicht so krass in unserem Leben. Und trotzdem haben wir Gott oft erlebt. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben, gibt uns das oft Mut, weiterzumachen. Und vielleicht bist du heute Abend in so einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das sieht alles so dunkel aus. Ich habe heute Morgen noch mit einem Mann gesprochen, in meinem Alter, sagte, ich habe nur noch Depressionen, nur noch Fragezeichen in meinem Leben. Der erste Rat ist, zurückzuschauen und zu sagen, Gott, da habe ich dich erlebt, da habe ich dich erfahren. Der Blick in die Vergangenheit gibt mir Mut für die Gegenwart. Wenn ich auf den Berg laufe, auf den Niesen, dann schaue ich zurück und dann sage ich, ach, ich möchte weitergehen, ich möchte die nächste freie Stelle sehen, erleben, um wieder runter zu gucken und zu sehen, wie sieht es von da oben aus. Und genauso empfinde ich das auch im Glaubensleben. Wenn ich nur auf meine Situation schaue, neige ich dazu zu verzweifeln. Aber wenn ich zurückschaue auf Gottes Größe in meinem Leben, dann habe ich oft ganz neue Freude, Gott zu dienen. Und aus diesem Blick in die Vergangenheit kommt der zweite Blick, und zwar der Blick in die Gegenwart. Und zwar in den Versen 6 bis 11, da ermutigt Josua seine Nachfolger, die jüngere Generation, aus dieser Erfahrung der Vergangenheit, das Leben von heute zu meistern. In den Versen 6 bis 11, da, da, Da spricht er von der Gegenwart. Er sagt hier, so haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun und so weiter und so fort. Ich habe mir hier vier Worte aufgeschrieben, die Josua gebraucht. Erstens sagt er, seid fest entschlossen. Vers 6. Vers 7, vermischt euch nicht. In diesem Fall ging es um andere Völker, um Nationen. Er sagt, wenn ihr Gott folgen wollt als Israeliten, als Juden, dann will ich, dass ihr rein bleibt. Gilt nicht mehr für uns heute. Aber manchmal müssen wir uns auch von Sachen trennen, die unsere Welt macht. Ja, von Werten, die in der Welt normal sind. Von Lebensgewohnheiten, die in der Welt als normal betrachtet werden. Und uns ganz neu konzentrieren auf das, was Gott von uns erwartet. In Vers 8 sagt er, haltet dem Herrn die Treue. Und in Vers 11 heißt es in der Hoffnung für alle, liebt den Herrn, bemüht euch darum, ihm zu folgen, zu dienen. Gott leitet uns, führt uns, aber erwartet zur gleichen Zeit auch von uns aus, dass wir unser Leben darauf ausrichten, ihm zu dienen und mit ihm zu gehen und so weiter zu gehen und zum Ziel zu kommen. Wenn ich so das vergleiche mit der Bergwanderung, dann heißt das für mich dort, dass ich mich immer noch anstrengen muss, weiterzukommen. Dass ich alle meine Kräfte, alle meine Energie darauf, auch meinen inneren Entschluss darauf einsetzen muss oder umsetzen muss, oben anzukommen. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt nur einmal den Weg komplett geschafft. Meistens ist so die Mittelstation mein Ende. Und dann greife ich zum Portemonnaie und sage, okay, die paar Franken reichen mir oder sind mir es wert, dass ich nach oben ankomme. Im Glauben können wir keine Abkürzung machen. Wenn ich zurückschaue, kriege ich Mut für die Gegenwart. Kriege ich Mut für das Heute. Wenn ich mich manchmal so hinsetze und sage, Gott, mir geht's nicht gut. Dann erinnert er mich an seine Führung in der Vergangenheit. Also schau zurück, das ist das Erste, und staune über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Zweitens, sei treu in dem, was Gott dir sagt und tut. Dazu gehört auch, dass wir uns Zeit nehmen, um Gott kennenzulernen. Dass wir uns Zeit nehmen, sein Wort zu erforschen. Und damit zu wissen, was will er von uns? Ich habe den Eindruck, dass wir immer weniger Gottes Wort studieren, dass wir uns immer weniger Zeit nehmen, um Gott auch kennenzulernen, zu wissen, was er von uns will. Und wenn ich so die Strömungen unserer Gesellschaft sehe, auch unserer religiösen Gesellschaft, da geht es mehr um Empfindungen, da geht es mehr um das, was mir gut tut, was ich für gut halte und nicht mehr um das, was Gott erwartet und was Gott will. Meine Erfahrung ist, dass Gott nie zu viel auflegt. Auch wenn ich manches aus Gott im Weg und aus Gottes Wort nicht verstehe. Aber wenn ich mich an ihm richte und auf ihn blicke, dann belohnt er mich. Und drittens sagt er in den Versen 12 und 13, er blickt in die Zukunft. Und was hier so ein bisschen so als Warnung ausgedrückt wird, in diesen zwei Versen, möchte ich positiv umschreiben. Ich habe darüber geschrieben, denke an das Ziel und an die Belohnung. In diesen zwei Versen, da warnt Josua, er sagt, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann werdet ihr es spüren. Das mögen wir nicht, das moderne Deutsche, wir mögen nicht von Konsequenzen reden. Aber Gott ist hier ganz klar, er sagt, wenn ihr nicht das machen werdet, was ich euch in diesen Versen gesagt habe, dann werden euch die Völker unterdrücken. Und dann werdet ihr nicht ans Ziel kommen. Ich möchte es positiv ausdrücken. Wenn ich auf den Gniesen laufen will, dann muss ich mich an die Kennzeichnung halten. Da kann ich nicht einfach sagen, ach, jetzt kürze ich mal ab oder ich mache was anderes. Sondern die Leute, die es vorbereitet haben, die haben sich Gedanken gemacht und ich muss ihnen vertrauen. Und ich kann erst dann die Schönheit des Berges erleben und auch genießen, wenn ich auch wirklich am Ziel angekommen bin. Wenn ich wirklich am Ziel auch bin und dort mich entspannen kann. Wir wissen aus der Geschichte, dass Israel es nicht geschafft hat. Sie nahmen die Abkürzung, indem sie sich mit den Völkern vermischt haben. Indem sie nicht konsequent waren bis zum Ende. Indem sie einfach auch den Religionen und den Werten der damaligen Gesellschaft Raum gaben. Und leider mussten sie einen großen Preis bezahlen. Aber nur wer bis zum Ende dranbleibt, erlebt die volle Freude an Jesus. Und dazu mache ich uns Mut. Uns Mut, wirklich unser Leben auf Jesus auszurichten. Ja, einmal zurückzuschauen, zu sagen, okay, da habe ich Jesus erlebt. Und dann zu sagen, weil Gott in der Vergangenheit so gut war, möchte ich ihm auch weiter vertrauen. Und möchte euch weiter mit ihm leben. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte uns aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir so herzlich für deine Größe. Wir danken dir so herzlich für deine Wegweisung im Leben von jedem Einzelnen von uns. Für deine Führung, für die praktische Hilfe, die du immer warst und bist, wenn wir zu dir kommen, dass du Gebete erhörst. Und so wie damals bei Josua wollen auch wir zurückblicken und staunen über dein Wesen. Herr, wir wollen unser Leben neu ausrichten auf dich. Auch in unserem Alltag gibt es so viele Herausforderungen, so viel Versuchung, so viele Sachen, die uns ablenken, Menschen, die uns von dir wegführen. Gib uns Kraft, gib uns diese Entschlossenheit, gib uns Liebe, gib uns Ausdauer, dass wir leben, wie du es haben willst, Herr. Und gib uns auch dieses Entschlossenheit, bis zum Ende dabei zu sein. Eines Tages werden wir bei dir sein und die Herrlichkeit sehen, die viel schöner ist, wie so ein Ausblick vom Berg. Die Gemeinschaft mit dir erleben, Herr. Und die Zeit mit dir verbringen für alle Zeiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich in dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen.
Ja, vielen Dank, Jakob, für deine Auslegung. Also ich weiß nicht, ob du die Woche bei mir warst, aber es war für mich geschrieben. Ich habe so vieles entdeckt. Dieses Zurückblicken und dieses Aufschreiben, den Zettel. Ich weiß, was ich aufschreibe. Ich hatte die Woche wirklich Termine. Ich wusste wirklich nicht mehr, wie ich es machen soll. Ich wollte eigentlich alles hinschmeißen, weil ich gesagt habe, ich schaffe das nicht und da geht vieles daneben. Irgendwann habe ich gesagt, Vater, ja, du musst es machen. Ich weiß es nicht, wie es gehen soll. Die Zeit reicht auch nicht. Es hat dann alles recht gut funktioniert und ich bin dankbar. Aber du hast auch gesagt, er legt viel auf, aber nicht zu viel. Es war viel und ich denke immer wieder, du fragst dich, warum muss ich immer so weit runter? Aber ja, das Zurückblicken, ich glaube, das stärkt dann einfach auch, wenn man dann sieht, er hat doch mitgeholfen und er lässt ihn nicht hängen. Und das ja, nehme ich einfach mit auf meinen Zettel. Wir wünschen euch, dass ihr gestärkt durch die Predigt jetzt und die Gemeinschaft in die kommende Woche geht und kommt gut nach Hause.